Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Garten mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen deine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamnirya Tayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft des Lehrens, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden und allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Lehren und alles andere, möge ich ein Buddha werden und allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Okay, Klasse 11 ist ja standardmäßig eine Review-Klasse, also eine Wiederholungsklasse, wo wir normalerweise die Fragen für den Abschlusstest durchgehen und so habe ich es auch angekündigt. Olga und ich haben uns aber kurzfristig umentschieden, weil wir gedacht haben, wir verschwenden jetzt eure Zeit nicht, dass wir euch praktisch die Antworten aus dem Antwortschlüssel vorlesen. Deswegen möchte jeder von uns beiden gern sozusagen das Fazit über den Kurs ziehen, was ihm am wichtigsten ist. Natürlich kommen da auch für den Abschlusstest vor. Und dann wollen wir einfach die Runde noch aufmachen für Fragen.
Entschuldigung, könntest du zuerst aber trotzdem alle muten, bitte?
Ah, natürlich, danke Petra fürs Erinnern. Muss ich, glaube ich, noch ein wenig lauter machen. Aber ich glaube, das passt. Gut. Für die das der erste Kurs ist, noch als kleiner organisatorischer Hinweis. Im Abschlusstest kommen nur Fragen vor, die auch in den Quizzes vorkommen. Also die Fragen engen sich sozusagen ein. Ihr müsst eigentlich nur die Fragen der Quizzes lernen, dann könnt ihr den Abschlusstest bestehen. Ich würde euch bitten, die Hausaufgaben, die Quizzes und den Abschlusstest alles gemeinsam bis spätestens zum 6.1. an mich zu schicken, weil dann würden wir mit dem Korrigieren anfangen. Und ich glaube, da habt ihr dann auch gut 4 Wochen Zeit. Das müsste eigentlich hinkommen. Gut. Was ist mein persönliches Fazit für den Kurs, beziehungsweise was sind die wichtigsten Dinge in dem Kurs? Ich habe, glaube ich, auch schon während den Klassen gesagt, für mich war das persönlich einer der wichtigsten Kurse, weil durch die in dem Kurs sehr viele von unseren Glaubenssätzen, seien sie, kommen sie aus unserem religiösen Hintergrund, kommen sie aus unserem kulturellen Hintergrund, sozusagen widerlegt werden. Aber mein persönliches Fazit für den Kurs ist eigentlich, was ich sehr faszinierend finde an allen ACI-Kursen ist, dass eigentlich praktisch in jeder Klasse sozusagen 4 oder 5 Stränge parallel bedient werden und in jeder Klasse weiterentwickelt werden. Und in dem Kurs war das zum einen die Logik. Das ist einfach Handwerkszeug. Die Logik unterscheidet sich nicht sozusagen von der Logik, die bei uns an der Universität im Fach Philosophie, glaube ich, das sind die Logiker gelehrt werden. Und dort haben wir einfach das Handwerkszeug der Logik gelernt. Was ist ein Argument? Was sind Definitionen? Warum braucht man Definitionen? Was es jetzt natürlich zum Beispiel, also in der tibetischen Logik erweitert, ist zum Beispiel, dass du nur Argumente verwenden darfst, die dein Gegenüber akzeptiert. Das finde ich hochinteressant. Da haben wir ja auch, glaube ich, alle uns selber geprüft, wie oft wir vielleicht Argumente verwenden, die das Gegenüber nicht akzeptiert. Gerade in den letzten Klassen ging es auch um die sehr, sehr vorsichtige Wortwahl, dass man beim Debattieren wirklich jedes Wort sozusagen ganz gezielt einsetzt. Dass ich schon im Voraus die richtigen Worte nehme, weil ich die Argumente meines Gegenübers zum Teil ja schon kenne, um sozusagen die Luft rauszulassen. Argumentatorisch natürlich nur, nicht emotional. Der zweite Strang, wo wir in dem Kurs auch mehrere Male sozusagen drüber gestolpert sind, ist diese Frage, in welcher Schule bewege ich mich? Gerade in den ersten Klassen bei der Definition von Semmer und den späteren erweiterten Definitionen haben wir eigentlich ganz stark gemerkt, wir müssen uns immer fragen, in welcher Schule bewege ich mich, welche Argumente aus welcher Schule verwende ich gerade? Was ist die Voraussetzung, auf der ich argumentiere? Der dritte Strang ist sozusagen mein persönlicher Lieblingsstrang auch. Wir haben ganz, 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 ganz viel über die Eigenschaften eines Buddhas gelernt. Buddha ist ja so ein bisschen schon, finde ich, eine nebulöse Vorstellung, wenn man anfängt zu studieren. Und wir haben ganz viele Eigenschaften über Buddha gelernt, beziehungsweise wie es denn ist, wenn wir selber auch mal ein Buddha sind. Dazu gehören zum Beispiel allwissend. Wir haben definiert, was allwissend ist. Es ist nicht jedes Ding wissenschaftlich benennen zu können, sondern allwissend im erweiterten Sinne ist zu wissen, welche Gedanken, Taten und Handlungen man aufnehmen und welche man lassen sollte. Was ja auch zum Beispiel dieses Zitat ist Bestandteil vom Rat des Lebens. Also so schließt sich dann auch der Bogen. Wir haben gelernt, dass der Buddha nicht allmächtig ist. Wir haben gelernt, dass er nur gültige Wahrnehmungen hat. Und was es bedeutet, dass er nur gültige Wahrnehmungen hat, nämlich dass er nicht lügen kann. Wir haben gelernt, dass alle seine Lehren konsistent sind, auch wenn es vielleicht manchmal einen anderen Anschein macht. Wir haben gelernt, mit welchen drei Absichten Buddha spricht. Wir haben gelernt, wie gehe ich mit den Lehren des Buddha um? Wann entscheide ich, ob was symbolisch gemeint ist oder ob was wirklich wörtlich gemeint ist. Das ist auch ein Thema, was in den späteren Kursen nochmal ganz, ganz arg vertieft wird. Und wir haben gelernt, dass der Buddha der Einzige ist, der unser Leiden korrekt beschreibt, was ja die erste der vier Wahrheiten eines Aryas ist. Und er hat den Weg sozusagen auch beschritten aus dem Leiden raus. Was ihn ja auch von vielen anderen, sage ich jetzt mal Gottheiten, ich glaube, das Wort kann man in dem Zusammenhang verwenden, unterscheidet. Er war mal sozusagen genauso wie wir, mit allen negativen Gedanken und allem drum und dran. Und er hat den Weg beschritten und zeigt ihn uns auch. Und an der Stelle würde ich auch gerne eben nochmal das Zitat von Master Bhutnaga wiederholen, weil Holger hat da auch mal lang drüber gesprochen, warum er Probleme hat, oft in Deutsch zu unterrichten, weil die Worte sozusagen durch die Klassen extrem aufgeladen werden. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich den Unterschied merken, sozusagen, wenn er es wie man es das erste Mal gemacht hat, ich glaube, das war in der Klasse 2, und jetzt nach praktisch 11 Klassen, wo jedes Wort sozusagen mit einer kompletten Erklärung und Bedeutung aufgeladen ist. Ich verbeuge mich vor dem einen, der sich zum Wahren wandelte, der allen Lebewesen hilft, dem Lehrer, der eingegangen ist in die Glückseligkeit, und unserem Beschützer. Das erinnert mich an eines, was wir auch noch über den Buddha gelernt haben, nämlich, dass er heiliges, großes Mitgefühl hat. Und normales und großes Mitgefühl sollte man dann auch definieren können. Der nächste Strang während des Kurses, das jetzt gar kein so großer Strang war, aber regelmäßig sozusagen immer wieder aufgegriffen wurde, ist, warum Buddha selbst sagt, warum er Logik studieren muss. Und auch das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir in diesem Kurs gelernt haben, dieses Zitat, eben genau Zemma, was ist eine korrekte Wahrnehmung? Ich oder jemand wie ich kann eine Person beurteilen, aber kein normaler Mensch sollte einen anderen bewerten. Er wird fallen. Da finde ich, steckt eben nochmal, was ich schon am Anfang bei der Logik, beim Handwerkszeug der Logik leicht angeführt habe, ist, für mich heißt es eben dieses, wir brauchen sozusagen wirklich die Logik und auch das Wissen über Zemmas, damit wir uns überhaupt bewusst werden, welche von unseren Gedanken, Wahrnehmungen darf ich jetzt, glaube ich, nicht in den Mund nehmen, aber wie leben wir denn unser Leben? Wann bauen wir es auf korrekter Wahrnehmung auf? Wann bauen wir es auf haben wollen, Rückschlüsse, Vorurteile auf? Das, finde ich, ist die große Botschaft ja auch von dem Kurs. Wir lernen sozusagen, unsere Gedanken wahrzunehmen und wie sie unser Leben lenken und leiten. Und in dem Moment, wo ich selbst meine eigenen Gedanken auch logisch überprüfe, wird mir vieles klar, was ja eben auch sozusagen im Fortschritt zum einen dazu führt, dass ich viel klarer denke, dass ich mich eben nicht von Intuition, von Gefühlen, von zu sehr leiten lasse und dass ich eben praktisch kulturelle und religiöse Annahmen hinterfrage und logisch prüfe, ob sie korrekt sind. Der fünfte Strang, und das ist das wichtigste Fazit aus dem ganzen Kurs, ist, dass der Geist nach dem Tod weiter besteht, nach dem Tod von diesem Auto hier, in dem er im Moment wohnt. Und dass es sozusagen zu dem Zeitpunkt eine ganz klare, ich gehe rechts oder ich gehe links, gibt. Wenn ich zum Zeitpunkt des Todes von Begierde getrieben bin, dann werde ich wieder in Samsara, im leidenden Kreislauf leben und ich werde das immer alles wieder durchleben. Oder ich habe die Möglichkeit, aus dem Kreislauf rauszukommen. Und wie das so schön prosaisch formuliert wird, in die Wonne einzugehen, mein persönlicher Lieblingsausdruck. Und das ist das Hauptfazit von dem Kurs, weil das bedeutet, ja, um aus diesem Kreislauf des Lebens rauszukommen, müssen wir das, was Buddha sagt, praktizieren. Das aufnehmen, was er sagt, und das aufgeben, was er sagt. Und das ist für mich auch die Brücke zwischen dem theoretischen, intellektuellen Wissen und dem Anwenden im Leben. Rechts oder links abbiegen, das ist die Frage. Und dafür müssen wir sozusagen jetzt anfangen, das Richtige zu tun. Weil sonst haben wir zum Zeitpunkt des Todes nur eine Möglichkeit, im Kreislauf zu bleiben, wenn wir das nicht tun. Das war mein Fazit. Jo. Machen wir den Holger auch ein wenig größer.
Wenn du den nicht größer machst, ist es dann noch eine Wallet Perception. Jo.
Ist Online-Teaching eine valid perception?
Gute Frage. Mir geht es sehr ähnlich wie der Brigitte. Für mich war dieser Kurs 4 auch einer der ganz zentralen in meinem buddhistischen Verständnis. Ich kam zu der gesamten buddhistischen Lehre, weil ich in meiner christlichen Prägung immer hängen geblieben bin an dem Theodizee-Problem. Ja, das Theodizee-Problem ist die Frage im Christentum, warum lässt Gott Leid zu? Ja, und im Prinzip habe ich versucht, mich in Logik zu bewähren, irgendwie schon sehr früh, und habe mir gedacht, okay, also wenn Gott irgendwie allmächtig ist, ja, und wenn er allwissend ist und wenn es ein gütiger Gott ist, warum lässt er dann Leid in der Welt zu? Ja, das war die erste Frage. Und die zweite Frage, die mich in jungen Jahren noch mehr bewegt hat, warum lässt er eigentlich Leid zu, was Kindern widerfährt, die ja irgendwie in den wenigen Jahren, die sie in diesem Leben auf diese Erde zugebracht haben, nicht wirklich viel schlechte Samen gepflanzt, schlechtes Karma oder gesündigt, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet, haben können. Und da traf mich irgendwie diese Erkenntnis dieses Kurs 4s, in der Kombination aus Karma, also Ursache und Wirkung und Wiedergeburt, traf mich schon wie ein Blitz, weil das auf einmal die Frage war auf dieses für mich ungelöste Theodizee-Problem, ja, weil es dann zumindest logisch erklärbar wird. Ja, also es ist immer noch nicht leicht zu ertragen, wenn man irgendwie im Fernsehen Berichte liest, wo irgendwie 6 Monate alte Säuglinge tot aus irgendwelchen Ruinen in Aleppo gezogen werden. Ja, also es ist immer noch keine tolle Antwort zu sagen, oh mei, die waren ja nicht immer Säugling in ihrem letzten Leben, haben es wahrscheinlich irgendwie nicht alles so ganz genau genommen. Also so richtig toll ist diese Antwort immer noch nicht, aber sie ist das, was Lama Marut bezeichnet als the least unacceptable version, ja, also die am wenigsten schwer zu akzeptierende Lösung für dieses grundlegende Problem. Und ich finde, dass dieser Kurs 4 in einer wunderbaren Art und Weise den Bogen schlägt zwischen Ursache und Wirkung und einer Existenzform, die sich über mehrere physische Körper aufspannt und die eben, wie dieser Kurs ja nachweist, zur Folge hat, dass der Geist eben nicht stirbt mit dem Übergang des Körpers in den Status des Todes. Also das fand ich faszinierend, weil es mir ein völlig neues Universum eröffnet hat und ich quasi eine gesamte Welt sich dadurch komplettiert habe, die ich vorher begonnen hatte mit den buddhistischen Teachings, die sich aber erst durch diesen Kurs 4 eigentlich wirklich erschlossen hat. Das zweite, Brigitte hat schon angesprochen, das Thema Logik, ja, ist natürlich extrem wichtig, um überhaupt weiterzukommen aus dem ganzen buddhistischen Pfad und die Unterscheidung zwischen Dinge, die wir in einer direkten Wahrnehmung erfahren können und die, die wir in einer deduktiven, also abgeleiteten Wahrnehmung erfahren können, die ist natürlich extrem wichtig für den ganzen weiteren Werdegang, weil ich kann im Prinzip nur changing things, also sich verändernde Dinge wahrnehmen durch eine direkte Wahrnehmung, und die unchanging things wie emptiness oder empty space kann ich nicht wahrnehmen, ich kann sie nur deduktiv ableiten. Ich kann sie wahrnehmen, wenn ich eine direct perception of emptiness habe, ja, klar, aber da führt mich im Prinzip nur ein intensives Studium und eine intensive Practice hin, die es nötig macht, dass ich zumindest am Anfang die Unterscheidung in diese beiden Kriterien treffe. Dann fand ich das auch persönlich sehr spannend, dass ich in diesem Kurs 4 mal gelernt habe, worin unterscheiden sich eigentlich heutzutage noch die moderne Wissenschaft und die buddhistische Sicht auf die Welt, weil im Prinzip konvergieren die ja ein bisschen, ja, also in den Neurowissenschaften und in der Biologie und in der Quantenphysik und so weiter konvergiert alles immer mehr, also man liest Artikel von Quantenphysikern, die sich wie buddhistische Logik lesen, und Neurobiologen, die über Meditation und Wirkungen von Meditation und so weiter berichten, da ist man ja auch geneigt anzunehmen, dass das alles konvergiert. Und ich glaube, dieser Kurs arbeitet den echten, wirklichen, systemischen, substanziellen Unterschied raus, nämlich die Frage, erzeugt Geist Materie oder erzeugt Materie Geist? Ja. Und unser gesamtes naturwissenschaftliches Weltbild basiert auf der Hypothese, natürlich gibt es einen Geist, ja, und ab dann sind wir uns wieder einig, ja, und diesen Geist kann ich erforschen und in der Meditation kann ich mein Gehirn trainieren, diesem Geist bestimmte Dinge beizubringen und so weiter und so fort. Aber die Grundannahme ist, es gibt eine DNA und es gibt physikalisch-chemische Prozesse und aus denen entsteht dann Bewusstsein, ja, also Materie erzeugt Geist. Und hier haben wir gelernt, dass das, wie hießen diese Inder, Chavakas, irgendwie schon, dass die das irgendwie schon vor 1200 Jahren geglaubt haben und wir konnten sie in dem Kurs widerlegen, warum es nicht sein kann, dass im Prinzip sich der Geist auf Basis von Materie entwickelt. Ja? Also das haben wir in Klasse 6 oder 7 relativ deutlich wahrgenommen. Und das heißt, wir in diesem Weg haben ein logisch konsistentes Bezugssystem entwickelt, in dem wir darlegen können, wieso im Prinzip der Geist die Materie erschafft. Ja? Und das natürlich sehr elegant bewiesen in diesem Übergang, ja, des Geistes, der weiter existiert und der im Prinzip in die nächste Existenz eingeht, weil der letzte Moment des Geistes im Moment des Todes des biologischen Körpers zwar der letzte Moment dieses biologischen Körpers ist, aber nicht der letzte Moment des Geistes, weil der letzte Moment des Geistes wieder der Antrieb ist für einen nächsten Moment des Geistes und damit das ganze System logisch überspringt im Prinzip in erst Bardo, den Zwischenzustand zwischen Leben und Tod und dann in dem Wheel of Life, dem Kreislauf des Leidens, dann im Prinzip in die nächste physische Existenz und in den nächsten Körper. Und da haben wir gelernt, dass es dann die Begierde ist im Moment des Todes, die dafür sorgt, dass ein weiterer Moment des Geistes passiert, der dann wieder durch diese Begierde einen neuen Körper erzeugt, ja, und der sich im Prinzip über einen, der sich quasi einen neuen Wirt sucht sozusagen, indem er seine Mental Afflictions auch in der nächsten Runde ausleben kann und den tatsächlich erzeugt im Mutterleib. Und Geshe-la hat es auf vielen Teachings dann detailliert, was da im Prinzip passiert und hat gesagt, also unsere Channels sind quasi zuerst da, unsere Energiekanäle und um die Energiekanäle legt sich dann in der embryonalen Entwicklung quasi die Zellstruktur um diese Energiekanäle herum und deswegen, wenn man also so Föten in den ersten Entwicklungsstadien sieht, dann kann man sich im Prinzip relativ gut vorstellen, wie die sich eigentlich entlang der Energiekanäle konstituieren und die sich so langsam drum rumlegen eigentlich um diese Energiekanäle. Also das fand ich auch insgesamt faszinierend an diesem Kurs 4, dass er auf der einen Seite natürlich sehr viel uns versöhnt mit der modernen Naturwissenschaft und der modernen wissenschaftlichen Sicht auf die Dinge, aber auf der anderen Seite jetzt auch klar wird, wo im Prinzip der verbliebene Unterschied, worin der besteht, eben aus der Frage, erzeugt Geist Materie, ja, das ist unsere Sicht auf die Welt, oder erzeugt Materie Bewusstsein, das ist im Prinzip der klassische Ansatz, der heutzutage die Grundlage vieler Naturwissenschaften ist. Mein Sohn macht jetzt gerade einen Bachelor, ist im ersten Semester in Psychologie und die haben natürlich jetzt auch viel Neurowissenschaften und alles Mögliche und die lernen jetzt einfach, wie quasi in der Synthese aus der DNA und aus den ganzen biochemischen Prozessen, die sich in der embryonalen Entwicklung vollziehen, wie sich dann im Prinzip Bewusstsein entwickelt und wie das Bewusstsein dann sich weiterentwickelt. Und das ist ja, das ist nicht so weit weg von dem, wie wir die Welt im Prinzip auch sehen, nur ist genau auf den Kopf gestellt aus unserer Sicht, weil eben diese biologisch-chemischen Prozesse Bewusstsein hervorbringen und nicht umgekehrt. Ja, und das ist, glaube ich, für das ganze weitere Gehen auf diesem Pfad und das weitere Verständnis ist das ganz wichtig, das mal zu verstehen, wie das ist. Dann fand ich diesen Kurs auch so wichtig, auch persönlich wichtig, weil er ihnen über, weil er uns über das Gebot nicht zu urteilen und nicht zu werten, einfach nochmal drastisch in Erinnerung ruft, dass wir angehalten sind, nur über Zemmas, nur über Valid Perceptions, nur über eine gültige Wahrnehmung zu sprechen, zu schreiben und zu kommunizieren. Und in jedem Moment, wo wir das nicht tun, ja, machen wir uns im Prinzip der Lüge schuldig und damit im Prinzip erzeugen wir natürlich jede Menge negatives Karma. Und ich habe das in der Klasse zu diesem Thema mal ausgeführt an relativ vielen Facebook-Postings, die gedankenlos einfach geshared werden, ja, weil wir uns denken, oh, klingt plausibel. Ja. Und die ganze öffentliche Diskussion über Trump, über AfD, über Medien, über Krise der Demokratie in den letzten Wochen, die basiert ja im Prinzip genau auf diesem Punkt. Ja. Also deswegen finde ich, ist dieser Kurs auch so brandaktuell. Also die Wahrnehmung, die wir da heute draußen haben von dem, was um uns herum passiert, die ist ja im Rahmen dieses Kurses eigentlich ganz logisch zu erklären, weil wir immer mehr Menschen erleben, ja, die anscheinend und offensichtlich Unwahrheiten verbreiten, teils wissentlich, teils unwissentlich, ja, was natürlich aufgrund der Intention für dieses karmische Ergebnis nochmal einen großen Unterschied macht, aber trotz alledem beides natürlich schwierig und verwerflich ist. Und wenn wir einen Moment innehalten und fragen, wie haben wir diese Situation eigentlich erzeugt, dass wir uns plötzlich in eine Welt hineingeworfen sehen, in der Lüge, Umdeutung, Wahrheit und so weiter auf einmal epidemische Züge annehmen, dann müssen wir uns natürlich an der eigenen Nase fassen und viel sorgsamer als vielleicht in der Vergangenheit mit unserer eigenen Kommunikation umgehen und sie mal daraufhin überprüfen, ob wir tatsächlich gerade über eine Valid Perception sprechen, über eine gültige Wahrnehmung, über eine Zemma oder ob wir irgendwas von uns geben, irgendwas blubbern, irgendwas weitergeben in mündlicher Überlieferung, in Facebook-Postings, in irgendwelchen Behauptungen, von denen wir gar nicht wirklich wissen, ob das tatsächlich stimmt oder von denen wir einfach gedankenlos mal ausgehen davon, dass es vielleicht stimmen könnte, ohne dass es den Kriterien, die wir hier gelernt haben, einer entweder direkten Wahrnehmung oder eines deduktiven Schlusses oder durch die Vermittlung eines weisen Lehrers zu uns auch tatsächlich funktioniert hat. Wenn wir die Situation, in der wir uns politisch, global, lokal etc. wiederfinden plötzlich, wenn wir die ändern wollen, dann ändern wir sie, indem wir uns verhalten, wie der Kurs 4 uns das vorgibt, ja, als Leitlinie und als Gerüst. Und indem wir nur über Dinge sprechen, die wahr sind, ja, und die wir auf ihre Gültigkeit überprüft haben. Punkt 1 und zum anderen, indem wir nicht bewerten. Ja. Mir ist es in den letzten Wochen des Öfteren passiert, dass ich viele meiner buddhistischen Freunde in Amerika in der Hitze des Wahlkampfs Dinge habe posten sehen. Ich will es nicht selber werten, ja, deswegen formuliere ich es vorsichtig. Dinge haben posten sehen, von denen ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt nicht gepostet, ja, weil ich für mich entschieden hätte, das wäre mir zu heikel im Sinne einer Wertung oder einer Bewertung. Ich will jetzt nicht den gleichen Fehler machen und deren Verhalten bewerten. Ja, es kann durchaus sein, dass die das gemacht haben, um mir nochmal klar zu machen, dass ich besonders sensibel sein muss an diesem Punkt. Ja, also das ist der klassische und wunderbare Last One Left Ansatz, ja, in der Meditation. Also ich bin der einzige Unerleuchtete und umgeben von Buddhas und Bodhisattvas, die mir durch ihr Verhalten noch die letzten Dinge widerspiegeln, an denen ich noch arbeiten muss. Also insofern sind diese Postings für mich eine Ermahnung, mit eigenen Meinungsäußerungen, die werten oder bewerten, eben sehr vorsichtig zu sein. Und so sollten wir auch mit der aktuellen Situation umgehen. Ja. Also wir sollten den neuen gewählten amerikanischen Präsidenten nicht pauschal als einen Irren verunglimpfen, ja, weil wir nicht wissen, ob er vielleicht ein Bodhisattva ist, der geschickt worden ist oder sich selbst geschickt hat, das politische System erstmal so durchzuschütteln, dass vielleicht dann neue Kräfte überhaupt in den nächsten 4 Jahren die Chance haben, sich so zu sortieren, dass es dann im zweiten Anlauf vielleicht eine ganz andere Lösung gibt als die, die wir heute haben. Oder es sich vielleicht sowieso ganz anders entwickelt. Also da bitte vorsichtig und das, was wir in dieser Klasse gelernt haben, einfach anwenden. Und das, und damit würde ich jetzt auch gerne schließen, hat für mich auch die Faszination der Klasse ausgemacht, dass ich sowohl einen super global galaktischen, ja, ich sag mal, ganz wichtigen Grundstein für mein gesamtes Weltbild, Naturwissenschaft versus Spiritualität und innerhalb des Buddhismus den Zusammenhang zwischen Wiedergeburt und Wheel of Life, Rad des Lebens, vermittelt bekommen habe und gleichzeitig Dinge vermittelt haben, die extrem praxisrelevant sind und die ich quasi sofort, unmittelbar und jeden Tag in meiner persönlichen Kommunikation, sei es nun mündlich und persönlich oder sei es nun über alle möglichen neuen sozialen Medien, dass ich das sofort anwenden kann und sofort mein Leben zu besseren gestalten kann, wenn ich mich an das halte, was wir in den ersten Klassen gehört haben. Das war mir wichtig an diesem Kurs. Und euch nochmal ganz lieben Dank, dass ihr so geduldig diese 10 Klassen mitgemacht habt und hoffentlich alle zahlreich das Examen macht und das nicht irgendwie vor euch herschiebt. Ja, also ich habe am Anfang mal 1-2 Kurse gehört, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt schnupper ich mal so ein bisschen rein und jetzt mache ich dann irgendwann, mache ich bestimmt auch mal ein Examen, aber nicht jetzt, weil jetzt ist ja gerade irgendwie Adventszeit und Weihnachten und Jahresende und wahnsinnig busy alles, aber vielleicht mache ich es dann beim nächsten Mal. Und mei, es gibt viele Leute, die über diese Prokrastination nie einen ACI-Kurs zu Ende gemacht haben und das finde ich extrem schade, weil wenn man sich so nah wie ihr jetzt hingerobbt hat an wahrscheinlich über viele Existenzen an die Schwelle zu Tantra, dann ist es ab jetzt echt nur noch ein kleiner Schritt, diese Kurse auch zu Ende zu machen und dann den nächsten logischen Schritt zu gehen. Und ich würde euch ganz eindringlich bitten, das nicht aufzuschieben, sondern einfach jetzt diesen Kurs zu machen. Und die Zeit wird nie besser. Ja, also jeder, der sich denkt, jetzt ist Jahresende, da ist im Geschäft so heftig und hektisch und dann ist ja auch Adventszeit und da habe ich sowieso wenig Zeit und vielleicht mache ich es dann mal im Januar, der wird relativ schnell feststellen, dass er sich selbst betrügt, weil im Januar beginnt das neue Jahr, da ist es dann richtig heftig und dann beginnt Fasching und dann muss ich mich auf Ostern vorbereiten und dann stehen die Sommerferien vor der Tür und zwischen kommt noch Pfingsten, also so richtig besser wird es nicht werden, also jetzt oder nie wäre die Devise.
Jetzt oder nie ist auch die Ansage für eure Fragen. Ich würde die Fragen- und Antwort-Session gerne mit einer Frage anfangen, die ich per E-Mail erhalten habe. Und zwar ging es, was ist jetzt der genaue Unterschied zwischen Desire und Craving? Und da würde ich gerne als erstes auch mal auf die Worte sozusagen eingehen, weil die schon bestimmte Rückschlüsse zulassen. Desire haben wir prinzipiell als Verlangen übersetzt. Und Verlangen ist so nach dem Motto, ich bin auf dem Fest und ich hätte jetzt gerne ein gutes Essen. Ich habe praktisch schon sozusagen eigentlich schon einen ganz relativ guten Grundglückslevel und ich würde gerne noch was haben, damit es mir noch ein bisschen besser geht. Wogegen Craving eigentlich bei fast allen Übersetzungen im Zusammenhang mit Sucht steht. Also die Grundübersetzung ist Gier, Habgier und dann geht es aber in Genusssucht, in Alkoholsucht und also wie gesagt, dann sind wir ganz schnell bei der Sucht. Und das heißt eigentlich, dass ich auf dem Level bin, vom Glückslevel bei 10% und ich will das haben, damit ich überhaupt einen Normalzustand erreiche. Da redet man noch gar nicht von, dass es mir sozusagen richtig gut geht. In der Wonne bin ich da noch lange überhaupt nicht mit solchen Mitteln. Die Verlangen würde ich als erste Blume bezeichnen, wie sich Karma öffnet sozusagen. Ich kriege sozusagen karmisch das zurück, was ich gepflanzt habe. Hier würde ich als zweite Blume Gewohnheit definieren, weil ich das immer und immer wieder tue und sehr regelmäßig tue. Deswegen ist es auch so schwierig, sozusagen Süchte oder Gewohnheiten abzulegen, weil da hat man karmisch schon ganz schön viel auf seiner Schale drauf, was man praktisch abbauen muss oder an Positiven dazu bauen. Vom Aspekt des Geisteszustandes, denke ich, lässt sich Verlangen kontrollieren. Ich würde als Beispiel anführen, ich sitze an der Sonntagsnachmittagstafel beim Familienessen, alle Tanten haben die leckersten Kuchen dieser Welt gebacken, aber in meiner Familie ist es die Regel, dass immer erst das Essen anfängt, wenn schon alle am Tisch sind. Wenn ich Verlangen habe, würde ich geschickt taktisch anfangen. Ach, der Bruder kommt ja immer so spät. Sollen wir wirklich auf den warten, damit ich an meinen Kuchen komme, den ich denn gern hätte? Wenn ich jedoch Gier oder Sucht habe nach dem Kuchen, dann würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, was die anderen um mich herum denken. Ich würde mir die drei schönsten Stücke auf den Teller klatschen und sofort das Essen. Beim Verlangen habe ich noch sozusagen eine Kontrolle. Ich bin mir vielleicht sogar des Verlangens bewusst und könnte es noch kontrollieren. Wogegen bei einer Gier, bei einer Sucht kommt dieser LKW des Verlangens, sozusagen des übersteigerten Verlangens, von hinten angefahren und du kannst dich gar nicht mehr wehren, sozusagen in dem Moment. Und das führt uns zum Hauptunterschied meines Erachtens zwischen Verlangen und Gier, nämlich wie viel schlechtes Karma nehme ich auf mich, um dieses Ding, von dem ich glaube, dass es mich glücklich macht oder mein Glück wiederherstellt, zu erreichen? Wie gesagt, wenn ich geschickt über Aussagen meine Familie dazu bringe, dass wir schon das Essen anfangen, obwohl bestimmte Personen noch nicht da sind, dann ist es vielleicht eine kleine Rücksichtslosigkeit. Aber nichtsdestotrotz ist es schlechtes Karma. Wenn ich ein Junkie bin, kann man das auch oft sozusagen gut nachverfolgen, in dem Moment, wo er noch praktisch noch sich die Sucht erst aufbaut, die Gier nach dem nächsten Schuss, wird es vielleicht mit Betteln versuchen. Wenn es größer ist, wird er vielleicht sogar der Oma die Handtasche klauen und wenn es ganz schlimm ist, bereit sein zu töten. Also daran würde ich, also ich glaube, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, eben, wie gesagt, wie viel schlechtes Karma bin ich bereit auf mich zu nehmen, um dieses Ding zu kriegen, von dem ich glaube, dass es mein Glück wiederherstellt oder mich, also ja, mich glücklich macht. Also insgesamt würde ich Verlangen und Gier nicht als zwei unterschiedliche Dinge bezeichnen, sondern nur graduell unterscheiden. Wie stark beeinflusst es meinen Geist? Kann ich es noch kontrollieren? Oder ist es die vollkommene Klischee-Attacke? Ich kann nichts mehr dagegen tun. Es hat meinen Geist komplett übernommen. Ich bin unfähig, mich dagegen zu wehren.